jetzt aus. Seid ihr da? Fort nach die Füchse. Ganz stark. Und jetzt die Chance. Einfach so. Tor! Da ist es. 5:4. Und wer macht es? Nano langsam. Bringt die Füchse in Führung. Ja, Wahnsinn. Muss natürlich aufpassen, keinen Abseits zu holen. Schieß! Da ist die Scheibe. Tor. Martin Szymański.
Late Hit, der offizielle Podcast der Füchse Duisburg.
Ja, herzlich willkommen zu Late Hit, dem offiziellen Podcast der Füchse Duisburg. Mein Name ist Oliver Rettich und wir feiern heute Episode 13. 13, eine Glückszahl, und das Wort Glück kann ich direkt nehmen, denn wir können uns, glaube ich, glücklich sein, dass wir meinen heutigen Gast bei uns im Team sehen, der viel Spektakel auf dem Eis liefert, nicht nur in Form von Toren, sondern auch in Form von Emotion und Leidenschaft. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Michael Fobi.
Hallo, danke schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Zum Auftakt haben wir eine Rubrik, die heißt immer Starting Six bei uns, und ich habe überlegt, was kann ich denn mit dem Micha Fomin machen, und da war irgendwie bei mir im Kopf, es muss irgendwie um Tore gehen, und folgende Frage habe ich für dich, und ich würde dich mal bitten, ich habe mir das extra alles rausgeschrieben und recherchiert, mal zu sortieren von viele Tore bis wenig Tore. Gegen welche Teams der Oberliga Nord hast du im Trikot der Füchse am häufigsten getroffen? Ich habe mir das bei jedem Gegner rausgeschrieben, und ich habe tatsächlich, das ist dann pari mit den Toren, es sind also 7 Teams, gegen die du am häufigsten oder häufiger getroffen hast als gegen andere. Insgesamt übrigens 59 Tore.
Okay.
Für die Füchse. Wenn wir das gestrige Spiel mitnehmen, sind es dann Round 60 Tore. Mhm. Weil da hast du ja auch ein Tor gemacht, da kommen wir später nochmal zu. Ja, hast du eine Idee, was ist auf Rang 1? Gegen welches Team ist auch aktuell in der Oberliga Nord, hast du die meisten Tore geschossen, und zwar 10?
Also ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass es vor ein paar Jahren, meine ich, gegen Herne war. Aber ob es immer noch Herne ist, weiß ich nicht. Das ist eine schwierige Frage. Da müsste ich jetzt ein bisschen überlegen. Also in meinem Kopf wären auf jeden Fall Herne. Eventuell Limburg. Halle hätte ich noch im Kopf. Boah, das ist schwierig.
Ich kann dir verraten, dass diese Teams, also eines der Teams, und zwar Halle, gehört tatsächlich dazu. Da hast du 4 Tore geschossen im Trikot der Füchse gegen Halle. Aber Herne nur 3 und gegen Dietz nur 1.
Ah, ja.
Also da gibt es tatsächlich andere Teams.
Bisschen verschätzt.
Gegen das du am meisten gescored hast.
Also ich weiß, gegen die Scorpions habe ich auch ein paar gemacht.
3 Stück, aber ist auch nicht in der Top, in der Top-Liste.
Wer könnte denn noch dabei sein? Tilburg eventuell?
Tilburg ist auf Platz 5 geteilt. Da hast du 4-mal gegen getroffen. Aber was könnte das Team sein, wo du 10 Tore gegen geschossen hast? Im Trikot der Füchse.
Mir fällt es nicht ein.
Eisfighters Leipzig. Hast du 10 Tore gemacht?
Gegen Leipzig? Boah, da hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich
sagen. Gegen Leipzig. Und ein Verein, der nicht so weit weg ist, ist auf Platz 2 mit 9 Toren.
Essen.
Nee, nicht so weit weg, nicht von uns, sondern von Leipzig, nicht so weit entfernt, also, auch im Osten.
Halle?
Nee, Erfurt.
Erfurt?
Da hast du, Erfurt, hast du tatsächlich 9 Tore gegen gemacht, und dann kommen auf Platz 3, teilen sich dann 2 Teams, und zwar die Hammer Eisbären und die Rostock Piranhas. Da hast du 5 Tore gegen gemacht. Meine Frage, so die sich da so ein bisschen anschließt, sagt man sich als Stürmer, heute ist ein Gegner gegen den Torwart, den kenne ich, da habe ich schon Erfolgserlebnisse gefeiert. Geht man da mit einem lockereren Händchen als Stürmer, als Torjäger da rein, oder spielt das den Gedanken keine Rolle, weil jede Situation irgendwie immer anders ist? Wie sieht das da aus?
Ja, ich glaube, das ist von Stürmer, also von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Bei mir ist das eigentlich immer so, dass ich mit der gleichen Einstellung aufs Eis gehe, egal gegen wen wir spielen. Natürlich weiß man mal, okay, der Torwart ist im Tor, da musst du vielleicht so schießen, oder du spielst gegen die Mannschaft, die spielen so und so, dann versuchst du mal vielleicht ein bisschen was anders zu machen. Aber im Großen und Ganzen gehe ich eigentlich immer mit der Einstellung rein, dass ich halt versuche, auf jeden Fall ein Tor zu machen oder mit meiner Reihe gut zu spielen, dass die anderen auch ein Tor machen. Ja.
Wenn ich die Liste mal durchgehe gegen die Teams, du hast auch gegen die Hamburg Crocodiles 2 Tore gemacht, du hast gegen Krefeld ein Tor gemacht, du hast gegen Berlin sogar 4 Tore gemacht, gegen Weiden auch ein Tor. Ist, wenn du diese Namen so hörst, dass der Gedanke kam mir dann, ist das nicht schade, dass die Oberliga Nord so reduziert ist und man diese Duelle in Hamburg und Berlin nicht hat, was ja auch schöne Städte für Auswärtsfahrer sind? Sicherlich auch mit einem weinenden Auge vielleicht guckt man da drauf, ne, dass die Liga so klein ist.
Auf jeden Fall, ja. Vor allem jetzt kommt noch Essen dazu.
Ja.
Da habe ich auch schon, also muss ich sagen, extrem traurig, dass wir dieses Derby dieses Jahr erstmal nicht mehr haben.
Mhm.
Das fehlt auf jeden Fall, das merkt man auch. Und auch allgemein, dass die Oberliga Nord jetzt ein bisschen kleiner geworden ist, beziehungsweise ein bisschen enger. Ja, das ist schade. Aber das gehört leider zum Sport dazu. Es kann jeden treffen, von daher sind wir, glaube ich, trotzdem alle zufrieden, dass wir jetzt hier sind.
Bevor wir über die Liga, über die Füchse sprechen, was natürlich die Fans auch interessiert, möchte ich einmal über dich sprechen und zwar erstmal über deinen sportlichen Werdegang. Ich habe mir alle deine Stationen nochmal angesehen und da ist mir aufgefallen, dass du ja eigentlich ein wahrer Bayern-Experte bist, muss man sagen. Du hast Spielzeiten gehabt in Deggendorf, in Ravensburg, in Landshut. Das müsste eigentlich ein bisschen bayerisch aussprechen können, oder nicht?
Ja, ein bisschen kann ich tatsächlich auch wegen meiner Freundin, die kommt aus Regensburg. Ich bin im Sommer die meiste Zeit dort, auch bei der Familie von ihr. Und
du weißt, was jetzt kommt, ne? Du musst jetzt auch ein Beispiel geben.
Das erste Wort, was mir beigebracht wurde, ist Ochkotzelschwarf.
Ochkotzelschwarf,
ja. Das kann ich auch nicht richtig aussprechen, aber so, das ist...
Das heißt nochmal, das ist irgendwie vom Tier... Irgendwie?
Eichhörnchenschwanz.
Genau, okay. Ja, und wie ist, wenn du diese Erfahrung schon da in Bayern hast, ist das wirklich so anders, wie man sich das vorstellt? Also ich, wenn man sich die bayerischen Hallen ansieht, ich war schon in Sonthofen und so weiter, ist ein bisschen uriger, ne? Man hat so das Gefühl, dass es irgendwie noch so ein bisschen, ja, traditionell, möchte ich mal sagen. Oder wie hast du das wahrgenommen, als du da gespielt hast?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich auch neuere Hallen, so ist das nicht.
Ja,
aber
ja.
Wenn man das, glaube ich, das große Ganze betrachtet und dass man auch ein bisschen vergleicht mit der Oberliga Nord oder anderen Ligen, dann ist das schon alles ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen oldschool auch, aber ich finde sowas geil, muss ich sagen. Also von daher.
Wenn du da die Fankultur dir anschaust in solchen bayerischen Städten, ist das auch nochmal so ein bisschen anders, wenn man das jetzt mit dem Ruhrpott vergleicht, geht es da mehr zur Sache, weniger zur Sache? Ist man da reservierter? Ist das eher so ein gediegeneres Eishockey-Publikum oder wie würde man das so in Vergleich setzen?
Also als erstes muss ich sagen, mit dem Ruhrpott kann man nichts vergleichen.
Punkt korrekt. Eins.
Und nee. Im Endeffekt, Eishockey ist Eishockey. Als Spieler, ich habe das jetzt nicht so unbedingt wahrgenommen, so diese Unterschiede, ob mal da ein bisschen mehr abgeht, da mal weniger. Das kommt immer darauf an, auch gegen wen du spielst. Ich sag mal, wenn wir jetzt gegen Essen gespielt haben, letzte Saison, da war ja auch andere Stimmung als gegen andere Mannschaften. So, das ist ja im Süden genauso. Da hast du ja auch deine Derbys und in Anführungszeichen Rivalitäten. Und da geht es halt mal mehr oder weniger ab. Also, ja.
In der DNL, habe ich mir auch rausgeschrieben, warst du in Krefeld und Düsseldorf auf jeden Fall sehr aktiv. Was hast du oder von welchen Trainern, das ist ja auch immer so wichtig für die Vita, was hast du da für dich mitgenommen, wo du sagst, okay, dieser Moment oder das in meiner Jugend war für mich ausschlaggebend, der Michael Frobin zu sein, der ich jetzt bin. Gab es da so einen Schlüsseltrainer oder eine Station in deiner Jugend, wo du sagst, das hat mich richtig geprägt?
Ja, auf jeden Fall. Also da kommt mir ein Trainer auf jeden Fall in den Kopf, das ist der Schorsch Holzmann. Falls er das hören sollte, liebe Grüße auch.
Preußen-Berlin gespielt, kann es sein?
Der hat damals in Preußen-Berlin gespielt,
ja.
Auch in der, ich weiß nicht genau, wie das DDR damals hieß, hat glaube ich noch in der Nationalmannschaft, in der Olympia etc.
Ja.
Und das ist halt ein richtiger Oldschooler. Von dem habe ich sehr viel gelernt, was erstens Eishockey angeht und auch zweitens die Einstellung auf Mais. Weil mittlerweile, also ist ja kein Geheimnis, ist ja alles ein bisschen abgeschwächt geworden, sage ich mal, ein bisschen softer alles geworden, wenn du das vergleichst zu damals. Und der hat aber trotzdem immer noch versucht, in dieses neue Eishockey, dieses Oldschool-mäßige reinzubringen, dass man trotzdem, sage ich mal, den Check zu Ende fährt, auch wenn der Spieler schon den Pass gespielt hat, oder dass du trotzdem, auch wenn der Gegner einen Breakaway hat und du kriegst ihn nicht mehr, aber du läufst trotzdem bis zum Ende einfach nur, sag ich mal, aus Prinzip, weil du zeigen willst, ey, wir kämpfen bis zum Ende, egal was ist. So, das habe ich auf jeden Fall dem Coach Holzmann zu verdanken, ja.
Okay. Um auch ein bisschen was über dich zu erfahren, so ein bisschen als Typ, habe ich einen Spieler gebeten, so ein paar Sekunden über dich zu erzählen. Was macht den Micha Fomin so aus? Hat er vielleicht Macken? Wie ist der so drauf? Du musst schon lachen. Ich schließe mal einmal mein Gerät an. Und dann, ich sage noch nicht, wer es ist. Das wirst du wahrscheinlich der Stimme gleich erkennen. Und ich spiele das mal ab. Und dann darfst du natürlich gerne Stellung zu beziehen. Wir hören uns das jetzt mal an.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die man sich da beim Herrn Fomin stellt. So großartige Macken oder irgendwas hat er jetzt natürlich nicht. Aber ich denke mal, auf dem Eis ist es relativ bekannt, dass er eine relativ kleinere Zündschnur hat. Die hält sich diese Saison zum Glück noch gut in Grenzen. Das muss man ihm lassen. Off-Eis, neben dem Eis, ist er eigentlich das komplette Gegenteil. Da ist er eher ein ruhiger, entspannterer Typ, der ab und zu immer mal wieder einen dummen, lustigen Spruch parat hat, mit dem man lachen kann. Und ja, der hat halt immer diese gewisse Michael Fomin-Aura, die er da ausstrahlt.
Ja, falls die Fans das nicht erkannt haben, das war Edwin Schitz, mit dem du dich auch, ich glaube, das weiß man auch gut verstehst und ihr verbringt auch Zeit zusammen.
Ja, ab und zu mal, also hat sich schon Grenzen. Nein, schönen Grüße.
Gehst du da so mit? Ist das wirklich so, dass du dich auch so im Privaten viel ruhiger und entspannter wahrnimmst und auf dem Eis dann so ein bisschen das Umgekehrte ist? Ist das wirklich so ein bisschen Jekyll Hyde, so zwei verschiedene Gesichter oder wie ist das?
Ja, jein. Also ich das ist natürlich schwierig, sich selber zu beurteilen, wie man so ist. Das können andere besser machen.
Ja.
Aber ich habe auch schon oft genug gehört, dass ich die eine oder andere Macke habe. Weshalb genau, das bleibt geheim. Was in der Kabine bleibt, bleibt in der Kabine, sage ich mal so.
Ja.
Nee, aber sonst bin ich eigentlich auch, ich versuche immer ruhig und nett zu sein in der Kabine auch an sich und auf dem Eis, das ist halt was anderes. Das ist Leidenschaft, unser Job. Das gehört dann dazu, meiner Meinung nach, dass man auch die Emotionen ins Spiel setzt. Eventuell nicht so viel wie die letzten Jahre. Da hat der Edwin schon recht. Ich versuche mich da auch ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ich weiß selber, dass das zu viel war. So ist das nicht. Aber ja, kann man so sagen, quasi zwei Gesichter.
Genau, über den Spieler sprechen wir auch noch. Wenn der Edwin sagt, du bist abseits des Eises so ruhig, was hast du so in deiner Freizeit oder in deinem Privaten zum Abschalten, was dich so runterbringt oder was ist für dich gut, wenn du die Energie auf dem Eis lässt, was ja auch Kraft kostet, womit schaltest du ab oder was ist für dich so eine gute Auszeit, wo du sagst, super, jetzt bin ich ein bisschen geerdet und habe Energie wieder fürs nächste Training, fürs nächste Spiel?
Boah, da gibt es so einiges. Wir gehen tatsächlich oft mal angeln auch, nach dem Spiel oder wenn wir Freizeit haben. Wir gehen gerne in die Therme, auch zum Entspannen einfach. Oder wir setzen uns irgendwo bei den Jungs zu Hause hin und spielen mal eine Runde Karten oder so. Einfach mal Sachen machen, die nichts mit Eishockey zu tun haben. Also, ja.
Ist das auch ja, auch wirklich wichtig, du hast es gerade gesagt und das schätze ich auch, wenn ich das so mitbekomme, so ein, das Team ist wirklich auch eng beieinander, also man verbringt auch wirklich viel Zeit miteinander, abseits des Eises, man sieht sich ja sowieso auch schon viel. Ist das auch wichtig, dass man sich außerhalb gut versteht und Hobbys teilt, beziehungsweise sich mal unterhalten kann? Ist das auch dieses Mentale auch natürlich wichtig, um als Team zusammen zu finden?
Auf jeden Fall, also es gibt... Ich habe noch nie von einem Spieler gehört, dass es mal eine Mannschaft gab, irgendwo, wo sich wirklich alle miteinander zu 100% verstanden haben. Mhm. Aber ich glaube, das ist bei jedem so auf der Arbeit. Man muss da professionell bleiben, auch wenn man mal einen nicht ab kann oder sonst weiß ich. Mhm. Aber bei uns bis jetzt in der Mannschaft, muss ich sagen, verstehen sich alle super. Also auch nach dem Training gehen wir mit den Jungs zusammen essen und quatschen da auch ein bisschen oder machen mal privat was. Mhm. Also das ist auf jeden Fall schon wichtig, ja.
Ja, du hast schon den Bogen geschlagen und so ein bisschen dich verteidigt mit der Zündschnur, der Spielertyp Michael Fomin. Falls das die Fans nicht wissen, du musstest die ersten Spiele pausieren in der Saison, weil es da, ja, ich sag mal, im Playoff-Spiel gegen die Heilbronner Falken da im Heimspiel so eine Situation gab, wo du dich ja für einen Check sehr offensichtlich revanchiert hast, sagen wir das mal so.
Ist nett ausgedrückt.
Ist das so ein Punkt, wo du auch sagst, okay, jetzt mit dem neuen Trainer vielleicht eventuell, das ist auch für dich persönlich wichtig, dass diese Stabilität im Griff zu haben, sich nicht provozieren zu lassen, weil je mehr du auf dem Eis bist, desto gefährlicher kannst du natürlich für das Team sein. Ist das auch für dich so, du hast es gerade gesagt, auch ein persönliches Ziel von der Strafbank, sagt man so platt, wegzubleiben?
Auf jeden Fall, ja. Also wie du schon gesagt hast, ich glaube, Unterzahl spielen tut keiner Mannschaft gut. Ja. Das hilft keinem. Manchmal geht es nicht anders, aber ja, wie du gesagt hast, ich versuche das für mich persönlich auch selber auf jeden Fall in den Griff zu bekommen. Jetzt nicht unbedingt für einen Trainer oder irgendjemand anders, weil ich meine, im Endeffekt, die Leute, die zum Eishockey gehen und auch meinen Spielstil kennen, die wissen, wie ich spiele. Mhm. So, und ich versuche da halt nur noch Verbesserungen reinzubringen und auch besser zu werden in anderen Belangen. Aber was das angeht mit den Strafen, versuche ich das auf jeden Fall zu verbessern, weil ich glaube, das hilft nicht nur mir, das hilft auch der ganzen Mannschaft und der ganzen Organisation. Also, ja.
Ist das denn auch so, weil du hast gesagt, du machst das jetzt nicht für den Trainer, sondern eher so für dich auch und fürs Team. Kommt da so ein Frank und sagt, Micha, diese Saison haben wir ein Ziel, weniger Strafzeiten, weniger provozieren lassen, oder ist das nur aus dir selber rausgewachsen?
Nee, also mit dem Frankie habe ich auch schon drüber gesprochen und der Frankie, der weiß aber auch selber, dass ich das selber auch weiß. Deshalb, ja, also mit dem Frankie habe ich auch schon drüber gesprochen, der hat mir auch mal, sag ich mal, eine kleine Ansage gegeben, nichts Schlimmes jetzt, aber ja, wir wissen beide, dass das auf jeden Fall runtergeschraubt werden muss.
Ja, wenn man über den Spieler Michael Fomin denkt, dann kommt einem erstmal in den Kopf Emotion, Leidenschaft, aber was auch einem auch in den Kopf kommt, deswegen auch die Starting Six, deine Tore, die du schießt. Du hast jetzt gestern wieder auch ein Tor geschossen, zwar leider nicht mit einem erfolgreichen Ausgang fürs Team, aber auch wieder ein Schuss, den du da unter die Latte so nagelst. Und ich glaube, wir müssen über das Tor gegen die Hammer Eisbären, das ist, glaube ich, viral gegangen, dieser Trick durch die eigenen Beine oben unters Dach. Und ich glaube, alle wissen auch noch, was du in dem auch wirklich wichtigen Spiel gegen die Saale Bulls in der letzten Saison da für einen Spinorama-Move gemacht hast. Ich glaube, das interessiert die Fans. Und ich glaube, jeder, der schon mal so auf dem Eis war, wie ich jetzt nur hobbymäßig, weiß, wie schnell alles ist. Für euch Profis, wenn da der Gegner kommt, bleibt es ja trotzdem schnell. Es wird ja nicht langsam, nur weil er es oft macht. Kann man sich da irgendwie, nimmt man sich das vor? Sagst du dir, pass mal auf, okay, ich laufe auf den Verteidiger zu, jetzt dieke ich den aus oder jetzt mache ich einen Fake? Oder ist das spontan? Nimm es mal bitte mit, wie viel Prozent davon ist geplant, wie viel ist göttlich gegeben? Was geht da vor in dem Kopf?
Ja, schwierig zu sagen. Das ist meistens spontan, also man kriegt einen Gedanken im Kopf, was man machen kann oder muss, und das ist meistens bei mir der erste Gedanke, den ich dann mache, was das angeht, und ja, das ist so eine Mischung zwischen, beim Training trainiere ich natürlich auch die ein oder andere Moves oder so ist das ja nicht, aber das ist meistens einfach der erste Gedanke, wenn ich sehe, okay, ich habe eine Situation, wo ich das jetzt machen kann, dann mache ich das einfach, weil, wie du gesagt hast, das Spiel ist schnell, du hast nicht viel Zeit zum Überlegen. Deshalb, ja, da ist einfach der erste Gedanke, der sich durchsetzt, und den versuche ich dann einfach reinzumachen. So.
Was denkt man dann jetzt ausgerechnet gegen Julius Schulte? Bei den Hammer Eisbären hast du da diesen Move gemacht und dann stehst du am langen Pfosten, reißt die Hände hoch. Was denkt man in dem Moment? Geil, dass das geklappt hat? Oder fragt man sich, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Also was geht da einem in dieser Sekunde vor? Man freut sich natürlich, nehmen uns mal mit, was passiert da im Kopf? Ist das nur Ekstase?
Ja, das hast du eigentlich mit deinen beiden Fragen gerade selbst beantwortet. Also okay. ich frage mich auch, wie habe ich das gemacht? Und dann denke ich mir, geil, ich habe das gemacht. So. Nee, ja, natürlich freut man sich, aber meine Einstellung dazu ist, ob jetzt schöne Tore oder in Anführungszeichen hässliche Tore, macht keinen Unterschied. Im Endeffekt, ob du jetzt in der Saison 30 hässliche Tore schießt oder 30 schöne Tore, das macht keinen Unterschied.
Ja.
Ja.
Stichwort Tore schießen. Lass uns mal über die Füchse bis jetzt sprechen. Ich glaube, wir können sagen, es ist bis jetzt ein guter Start der Füchse. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Von 12 Spielen 7 Siege, Platz 4. Und wenn man sich die Tabelle anschaut, 2 Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten. Bevor wir da in die Fananalyse gehen, würdest du sagen, also wenn mir das jetzt vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir nach dem ersten Saisonviertel, haben wir ja knapp hinter uns, dass wir da auf Platz 4 stehen mit Tuchfühlung nach oben, hättest du gekauft, hättest du mitgenommen?
Hätte ich auf jeden Fall mitgenommen, wenn einer das gesagt hätte. So ist das nicht. Ja, ich habe ja schon vor der Saison gesagt, als wir die Präsentation hatten, ich gebe dann eigentlich nicht so gerne Statements zu, weil das war die letzten Jahre, hatten wir auch und gesagt, ja, jetzt passiert wieder das und das und dann werden wir da und da stehen. Im Endeffekt kam es ganz anders. Deshalb, wir gehen einfach von Training zu Training, von Spiel zu Spiel. Das ist auch wirklich, muss ich sagen, Hammer von der Mannschaft. Das merkt man auch, dass da alle Jungs einfach mitziehen. Und egal, ob wir jetzt 3 Spiele hintereinander gewinnen oder verlieren, so, wir wissen, was unser Plan ist und den ziehen wir einfach strikt durch, gehen von Spiel zu Spiel, wie gesagt. Und ja, aber wenn mir das einer gesagt hätte, ich würde es auf jeden Fall mitnehmen, so ist es nicht. Da kann man schon zufrieden sein.
Und ich glaube, das merkt man ja auch, der Zuschauerschnitt. Gestern war natürlich ein Dienstagspiel, ist natürlich schwierig, aber sonst haben wir wirklich über 1.100 Zuschauer gehabt. Also man merkt den Zuspruch auch an den Dauerkarten. Woran würdest du den Erfolg festmachen? Du hast es gerade auch vorhin kurz angesprochen. Ist das wirklich diese gute Teamchemie, dass man sich gut versteht und es wirklich fast keinen gibt, mit dem man nicht auskommt? Oder ist es auch ein bisschen der Coach, der euch gut einstellt? Ist es die Qualität des Teams? Ist es die Abwehr, die ich auf jeden Fall stark finde insgesamt? Kann man das irgendwo ran festmachen? Oder ist es tatsächlich, wie so häufig im Leben, eine Mischung aus allen Faktoren?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Mischung aus allen Faktoren. Ich glaube, man kann nicht einen Faktor rausnehmen und sagen, ey, das ist jetzt der Hauptpunkt, warum wir da und da stehen oder irgendwie sowas. Egal, ob man jetzt vorne in der Tabelle steht oder hinten, das ist immer eine Mischung aus vielen Faktoren. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr, in den ganzen Jahren, wo ich hier war, auf jeden Fall diese Mischung bis jetzt am besten auch stimmt, was auf dem Eis angeht und außerhalb des Eises in der Kabine, wie die Stimmung ist etc. Das ist auf jeden Fall dieses Jahr schon auf einem anderen Level angekommen.
Ja, ich glaube, das spürt man auch, glaube ich, dass hier was passiert, dass sich hier was bewegt. Uns Duisburger, sag ich mal, würde es aber auch verwundern oder es wäre komisch in Duisburg, wenn man nicht alles nur positiv sieht, sondern man findet auch immer irgendwie was Negatives. Und wenn man sich die letzten Spiele anschaut, gibt es manche Stimmen, die sagen, hoch, die betreiben sehr viel Aufwand, die haben ihre Gegner, wie jetzt in Hamm, für meinen Geschmack, über 2 Drittel des Spiels, wie Herne, auch über weite Phasen des Spiels, auch gestern gegen die Indians war man im ersten Drittel für meine Begriffe auch besser. Aber der Ertrag fehlt so ein bisschen. Man belohnt sich nicht so wirklich in Form von Toren. Würdest du da auch so, wenn du jetzt Coach wärst, den Finger in die Wunde legen und sagen, wir müssen da noch ein bisschen mehr produzieren und uns belohnen einfach, weil Aufwand und Energielevel sind ja eigentlich so gut wie in jedem Spiel da?
Auf jeden Fall, ja, hundertprozentig. Also, wie du schon gesagt hast, gegen Hamm zum Beispiel, dann ist man 2 Drittel die bessere Mannschaft, hat auch ein paar großkarätige Chancen und dann hat man, wie man auf gut Deutsch sagt, die Scheiße am Schläger. So, das wissen wir aber auch alle in der Kabine selber. Also wir reden ja auch darüber und dann sagen wir auch jedes Mal auf der Auswärtsfahrt dann, ey, das kann doch nicht sein, wir haben schon wieder so viele Chancen gemacht und dann ist halt wieder so knapp, warum ist das so? Aber ja, wie gesagt, dann kommen wir wieder zu dem Thema zurück, auch wenn es mal ein paar Spiele, wenn du die Chancen nicht reinmachst, die du hast, trotzdem weiß jeder, wo es lang geht, was der Plan ist und auch wenn es mal kacke läuft, zieht jeder an dem gleichen Strang. Deshalb mache ich mir deshalb keine Sorgen.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen vorausschauen, jetzt geht es am Freitag emotional direkt weiter mit dem Derby in Herne. Was hast du dir vorgenommen, Micha?
Ja, so einiges. Aber aussprechen möchte ich das nicht, weil sonst geht das in die Hose.
Ja, okay. Du hast gerade auch gesagt, dadurch, dass mit Essen auch ein sehr emotionsgeladenes Derby wegfällt, ist jetzt noch eins übrig geblieben gegen Herne. Ist das dann aufgewertet? Also freut man sich dann umso mehr, weil es ja nicht dann zu 8 Derbys kommt in einer regulären Saison, sondern nur zu 4. Und wenn beide Mannschaften in verschiedene Gruppen kommen, dann auch nicht mehr als zu 4 spielen. Nimmt man das dann auch ein bisschen emotionaler an, dass man sagt, wow, da freue ich mich mehr drauf, da knistert das noch so ein bisschen mehr oder geht man da nicht anders mit um?
Ja, ich sag mal, vorm Spiel, also wenn du weißt, okay, jetzt ist die nächsten Tage ist Derby-Time, da ist natürlich, da stellt man sich auch mental aufs Spiel drauf ein, sage ich mal, ein bisschen mehr, okay, man weiß, die Fans kommen auch extra, um zu supporten und die werden auch emotional dabei sein. Da nochmal ein Dankeschön an unsere Fans allgemein für die Saison bis jetzt. Das ist, wie du gesagt hast, Schnitt über 1000 Zuschauer, glaube ich, haben wir.
Ja.
Das hatten wir in den letzten Jahren nicht. Da auf jeden Fall ein Dankeschön nochmal für. Und ja, also, aber wenn es dann aufs Eis geht, wenn du auf dem Eis stehst, spielst du im Endeffekt trotzdem das gleiche Spiel. Klar, man kriegt von außen natürlich mehr mit, dass die Zuschauer ein bisschen mehr Stimmung machen oder es ein bisschen lauter wird oder mal da geschimpft wird, so, das kriegt man alles ein bisschen mit. Aber wir versuchen uns dann trotzdem, glaube ich, aufs Eishockey zu konzentrieren.
Ja, jetzt gab es zwischen den Herren und uns so Derby-Challenges. Ich weiß nicht, ob sich das schon in der Kabine rumgesprochen hat. Und zwar gab es dann eine Challenge zum Thema Geschwindigkeit und Laufen und eine andere zum Thema Zielstrebigkeit. Das ist 1:1 ausgegangen, weil wir können das jetzt sagen, weil wir nach der Ausstrahlung quasi sind. Ist das so, diese Kleinigkeiten, so ich sag mal im Vorfeld, beim Fußball würde man sagen, da wird sich so ein bisschen gefoppt und da werden die Bayern die provozieren, die Dortmund, ich weiß nicht was. Wie ist das beim Eishockey? Gehen dann auch so Chatnachrichten über ehemalige Kollegen rüber, Freitag seid ihr dran oder passt mal schön auf und wir kommen jetzt? Oder gibt es da nicht so einen Berührungspunkt oder flaxt man da nicht rum? Wie sieht das da aus im Eishockey in der Oberliga?
Ja, ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich mit Malle Pfeiffer mal ein bisschen geschrieben, aber das ist dann alles ganz entspannt. Also da wird nicht drüber diskutiert dann oder geredet, wir machen euch fertig oder andersrum. Das ist dann, man ist ja trotzdem irgendwo menschlich immer noch, sag ich mal, und ist nicht alles immer auf Eishockey bezogen. Ab und zu auf dem Eis kommen dann ein paar Sticheleien, so ist halt nicht, natürlich. Aber so außerhalb ist es eigentlich ganz ruhig, sag ich mal.
Ist das dann auch so, wenn man sich jetzt, weil das Eishockey ist ja eine Familie, man hat ja viele Spiele, mit denen man schon mal in verschiedenen Teams zusammengespielt hat, macht das dann in einem Derby irgendwie einen Unterschied, wenn ich jetzt einen Check fahre oder ich gehe in den Vorcheck und dann kommt es zur Bande in den Kontakt, dass man die Rücknummer sieht, huch, den kenne ich, den mag ich mehr, da nehme ich jetzt 3 km/h weg oder da springe ich jetzt nicht mit der Kufe ab oder da bleibt der Ellenbogen unten oder da gibt es nicht den extra Push in den Rücken oder wie, oder gibt es das nicht in der Situation?
Nee, also das ist, wie gesagt, bei jedem von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Bei mir ist das so, sobald es aufs Eis geht, da gibt es auch ein Sprichwort für, sobald es aufs Eis geht, gibt es keine Freunde mehr. Also, ja, nee, aber das ist ja im Endeffekt, jeder will gewinnen und da muss man das einfach ausstrahlen, dass man mit dem vielleicht gut ist oder den nicht kennt oder so. Im Endeffekt, das sind auf dem Eis sind das alle deine Gegner. Und wir wollen das Spiel gewinnen, also machen wir auch alles dafür. Ich glaube, ich habe den Walle sogar einmal an der Bande ein bisschen zusammengefahren, da war der auch nicht so happy mit, aber das hat er auch gut weggesteckt, deshalb, bei uns ist noch alles gut. Selbst wenn da mal so ein Check passiert oder irgendwas nach dem Spiel, kann man sich trotzdem die Hand geben, sich in die Augen gucken.
Das wollte ich gerade sagen, ich glaube, das zeichnet auch Eishockey aus, dass es eine Shake-Hand-Line nach dem Spiel gibt und man dann eigentlich das, was auf dem Eis passiert ist, auch auf dem Eis lässt und da nicht nachtragend ist, wobei es natürlich auch Situationen mal gab, wo man sich dann noch auf die Mütze gegeben hat. Das gab es tatsächlich auch. Ja. Aber hoffentlich passiert das nicht bei uns. Wir haben viel über das Derby gesprochen. Ich möchte natürlich Werbung machen. Freitag jetzt abends um 20 Uhr in Herne die Füchse unterwegs und ich weiß nicht, wer es noch nicht mitbekommen hat. Das Gleiche galt ja für die Herner hier in Duisburg. Es gibt ein Freigetränk für alle Gästefans, die in den Stehplatzbereich gehen und hier können wir es auch nochmal erklären. Links vom Haupteingang in Herne jetzt dann einen Wertmarkenverkauf auch für die regulären Tickets geben, wo man sich dann als Füchse-Fan mit einer Wertmarke eindecken kann. Da werden beide Teams auch am Freitagmorgen in der Story dann nochmal darauf hinweisen, wie man da wo reinkommt. Also ich glaube, Michael hat es gesagt, er ist dankbar den Fans gegenüber und ich hoffe, dass wir am Freitag auch aus Füchse-Sicht da eine würdige Kulisse haben, um, ich glaube, da sprechen wir die gleiche Sprache, um den zweiten Derby-Sieg zu feiern.
Auf jeden Fall.
Hoffentlich. Wo wir auch jetzt über Herne sprechen und über die Liga natürlich. Wie siehst du die Herne bis jetzt? Wir haben sie im Derby geschlagen. Sie gewinnen gestern nach Rückstand in Herford. Ist das auch so ein Indiz, wie eng die Liga ist und dass ja im Prinzip, egal wo du stehst, jeder jeden schlagen kann? Das ist vielleicht so die Überschrift der ersten Spiele, ne?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. jetzt abgesehen von Herne auch Tilburg und Scorpions, da sieht man, dieses Jahr sind die auch nicht so unantastbar.
Ja.
Ja, gut, ich meine, Herne hat trotzdem eine gute Mannschaft. Welche Komponenten da jetzt falsch laufen oder so, weiß ich jetzt nicht. Wir konzentrieren uns auf uns. Ich habe mich jetzt, wenn ich ehrlich bin, noch nicht so damit beschäftigt, warum oder wieso Herne jetzt ein bisschen weiter unten steht. Deshalb, ich kann es da nicht wirklich sagen.
Ja, du sagst es gerade, die Scorpions, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, haben ihren Trainer auch heute entlassen. Also da gibt es tatsächlich auch jetzt einen Wechsel auf der Position. Aber ist das, wenn man das an den Scorpions jetzt mal festmachen will, eigentlich auch so eine Aussage Richtung Eishockeysport? Du musst als Team funktionieren, egal wie stark die Einzelspieler sind. Da haben die Scorpions natürlich einige von, haben natürlich auch verletzungsmäßig noch nicht mal mit drei Reihen, glaube ich, zuletzt spielen können. Ja. Aber ist das trotzdem auch so eine Aussage, im Eishockey ist egal, welcher Name da auf dem Rücken prangt, solange du nicht als Team fungierst, ist egal, wer da spielt. Das kann man beim Eishockey wirklich sagen. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Also natürlich, jede Mannschaft braucht seine zwei, drei, sag ich mal, Ausnahmespieler,
ja,
die auch mal den Unterschied machen können. So ist das nicht. Das ist ja in jeder Mannschaft so. Aber wenn du im Endeffekt nicht zusammen an einem Strang ziehst, sondern die einen das machen, die anderen das machen, dann ist das, glaube ich, irgendwie auch logisch, dass es dann ein bisschen vielleicht aus dem Ruder geht. Also ich sage jetzt nicht, dass es bei denen unbedingt so ist. Wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich bin da nicht drin in der Kabine, was da passiert. Aber ja, das, ich sag mal, komisch ist es auf jeden Fall.
Jetzt haben wir gestern gegen die Hannover Indians gespielt, sind jetzt Tabellenführer, auch mit weniger Spielen, also schon sich ein bisschen abgesetzt. Hast du das gestern auf dem Eis auch wahrgenommen, dass du sagst, okay, das ist eine Qualität, wie eiskalt die sind oder wie die sich aus Druck befreien und diesen Pass über das ganze Eis spielen, dann der dann zum dritten Tor führte? Merkt man das noch auf dem Eis oder sagst du dir eher, eigentlich waren die schlagbar, die haben natürlich ihre Qualität, aber wir haben es vielleicht nicht so aufs Eis gebracht? Oder was denkt man so nach so einem Spiel, wenn man gegen den Spitzenreiter gespielt hat?
Ja, ich meine, man weiß ja, dass die auf jeden Fall eine gute Mannschaft haben, ja. So ist das nicht. Meiner Meinung nach ist jeder Gegner schlagbar,
ja.
Egal ob jetzt Indians oder Scorpions oder weiß ich nicht wer, das ist eigentlich egal, weil wir haben auch eine gute Mannschaft. Wie gesagt, jeder Gegner ist schlagbar und da macht man sich eigentlich nicht so einen großen Kopf drum dann.
Jetzt haben wir diese Saison einen Modus, der vorsieht, dass die ersten fünf in einer Anschlussgruppe spielen im Hin- und Rückspielmodus und die unteren sechs. Schielt man da schon so ein bisschen drauf, dass man sagt, okay, also wir stehen ja jetzt auch gerade aktuell auf einem Platz, der zur oberen Gruppe berechtigt. Setzt man sich da so Ziele? Du sagtest gerade, ich glaube, das ist auch immer so die Überschrift von Spiel zu Spiel denken und die Hausaufgaben machen. Verbietet es sich da zu gucken und zu liebäugeln mit solchen Plätzen, obere fünf? Oder setzt man für sich persönlich intern ein Ziel, damit man so ein bisschen was vorm Gesicht hat, wo man hinterherjagen will? Wie gehst du damit um, mit Zielsetzung und mit Motivation, Selbstmotivation?
Ja, also natürlich guckt man nach dem Spiel noch auf dem Tabellenplatz, wie an die anderen gespielt etc.
Ja.
Ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn man guckt, wo man steht oder mal hinschielt, so okay, wir sind jetzt noch da und die sind so weit weg etc. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich da nicht ausruht auf dem, wo man gerade ist, weil die Saison ist noch jung. Ich glaube, jeder weiß, dass sich im Eishockey im Spiel oder auch während der Saison sehr viel sehr schnell ändern kann. Deshalb das Wichtigste ist einfach, dass wir von Spiel zu Spiel halt gucken und weiter unseren Weg einfach gehen.
Diese Situation in der Liga, obere fünf, untere Top 6, die Pre-Playoffs fallen irgendwie weg. Bedauerst du das, dass es die Pre-Playoffs nicht mehr gibt? Findest du den Modus gut? Wie siehst du das? Manche Leute sagen, wir haben jetzt so wenig Teams, wieso kommt da nichts aus der Regionalliga nach? Da gibt es Dortmund, die hatten 3000 Zuschauer, die scheinen auch Interesse in der Region zu haben. Dann sieht man, in Essen wird jetzt so aufgerüstet, dass man spekulieren muss, dass die auch wieder hochgehen, obwohl das vor der Saison so klang, als sollten sie nicht, dürften sie nicht, wie auch immer. Mhm. Wünscht man da sich dann manchmal als Spieler auch irgendwie andere Gegner, einen anderen Modus? Wie siehst du das?
Ja, wünschen kann man sich viel. Im Endeffekt sind wir diejenigen, die einfach das hingelegt bekommen und so spielen müssen. Also
ja.
Ich habe jetzt keinen bestimmten Wunsch, wie ich gerne spielen würde oder ob es Pre-Playoff-Plätze gibt oder nicht. Wir gehen halt jedes Mal aufs Eis mit dem, was uns vorgegeben wird und machen halt einfach unseren Job so und hoffen, dass das Beste am Ende dann bei rumkommt.
Wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft spinnt, die Füchse haben in den letzten Jahren es eigentlich, war der Weg ungefähr, auch wenn es letzte Saison von Platz 10 losging, immer so vorgezeichnet in die Pre-Playoffs gekommen und dann gegen den Stärksten im Süden gespielt, eigentlich auch immer achtbar verkauft, viel Lob bekommen und dann aber ausgeschieden. Darf man so ein bisschen spinnen und sagen, ach, so eine zweite Playoff-Runde zu schaffen? Hat man das irgendwie so im Hinterkopf, wenn man irgendwie schläft und träumt, dass da irgendwas passiert im Hinterstübchen? Oder gehört das auch in die Kategorie, hör auf, über sowas zu reden, solange wir noch nicht da sind?
Ja, nee, ich glaube, jeder Spieler hat das mal den Gedanken im Kopf gehabt, ey, das wäre doch mal geil, mal die erste Runde zu überstehen und die zweite eventuell sogar auch so. Natürlich, man hat, ich sag mal in Anführungszeichen, Träume oder Gedanken, die einem durch den Kopf gehen, so als Spieler, so ist das nicht. Ja, aber es geht halt trotzdem wieder darum, von Spiel zu Spiel zu gucken. So, man darf träumen, man darf Gedanken haben, aber wir wollen halt unseren Strang einfach durchziehen, so.
Ja, und ich glaube, was auch wichtig ist, wenn man an Playoffs denkt, die Unterstützung der Fans auch. Ich glaube, das war jetzt bei den Pre-Playoffs in Hamm, war das immer sehr emotional und immer sehr spannend. Und da können wir auch in dem Punkt auch nochmal tickettechnisch so ein bisschen Werbung machen. Denn tatsächlich für das Auswärtsspiel in Tilburg, was zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet, am 28. Dezember, ist der vierte Bus schon anvisiert. Oh, ja. Also das heißt, die Füchse werden sich wahrscheinlich mit vier Bussen nach Tilburg machen. Was macht das mit dir, Micha, wenn du hörst, wow, ja, da kommen geil. 200 Karten sind auch in Tilburg zurückgelegt worden für Gästefans. Also es wird dann ein richtig voller Auswärtsblock. Ich glaube, das schiebt jeden Einzelnen nochmal 20% mehr an auf dem Eis, oder?
Auf jeden Fall. Das ist immer geil. Vor allem, wenn man weiß, dass schon viele Fans zum Auswärtsspiel kommen werden. Das ist immer so, okay, heute sind die Fans auch extra angereist. Wir wollen natürlich auch die nicht enttäuschen. Natürlich wollen wir auch die nicht enttäuschen, die dann von Sprade zu Hause zugucken. Wir wollen keinen enttäuschen, so ist das. Das geht leider nicht immer. Aber vor allem die dann extra auch anreisen und auch die Kosten nehmen, sich die Zeit nehmen, dann mitzukommen und um uns zu supporten, das ist nicht selbstverständlich, muss man auch sagen. Deshalb, wenn man das schon weiß, dass dann auch extra Leute vorbeikommen, dann ist nochmal die Motivation auch ein bisschen höher.
Also ich soll im Namen von Heiko Schilling, unserem Fanbeauftragten, oder vom DDEF, vom Dachverband Duisburger Eishockey-Fans, aber Werbung machen. Also wer noch gerne nach Tilburg fahren möchte in einem unserer Busse, soll sich bitte bei Heiko Schilling oder dem DDEF, findet man bei Facebook auf jeden Fall, soll sich da dran wenden. Und er hat mich auch noch gebeten, Werbung zu machen, weil es auch Ende November ein Auswärtsspiel in Herford gibt. Und da fehlen auch noch ganz, ganz wenige Zusagen noch, dass dieser Bus auch fahren kann. Das war dem Heiko ganz wichtig, dass wir das auch noch mal bewerben. Das heißt, auswärts wollen die Füchse auch punkten und brauchen Unterstützung. Deswegen freuen wir uns, wenn wir da mit mehreren Bussen dann auswärts hinfahren. Wenn wir über auswärts sprechen, Micha, gibt es irgendwo von den Hallen, von der Atmosphäre oder wie das so ist, gibt es für dich so ein Auswärtsspiel, wo du sagst, da freue ich mich am meisten drauf, wenn ich im Bus sitze und weiß, da komme ich bald an, da stelle ich die Tasche hin, da mache ich mich fertig, boah, hier spiele ich super gerne. Gibt es da irgendwie so ein Favorite Rink sozusagen?
Ja, mit Abstand auf jeden Fall Rostock. Nein.
Nichts gegen Rostock.
Ich mag da tatsächlich sogar in der Halle zu spielen, nur die Fahrt ist immer ein bisschen anstrengend.
Das glaube ich, ja.
Ich muss sagen, es macht immer Spaß, in Tilburg zu spielen, weil die haben eine geile Halle. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen, vor allem für die Oberliga. In Hannover ist auch, also bei den Indians, immer super Stimmung. Sonst, in Essen macht das auch Spaß, beziehungsweise hat Spaß gemacht, die Derbys, vor allem wegen der Stimmung dann auch. Ja, ich glaube, das sind so meine Top 3.
Genau, und es ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich, ne? Also auch für die Auswärtsfans gibt da Hallen, wo man nicht so gute Sicht hat, und dann gibt es Hallen, wo es wirklich überragend ist und auch von der Atmosphäre. Und natürlich spielt man gerne, ich sag mal, bei den bayerischen Vereinen, weil das ist nochmal so was ganz Uriges, diese Fahrten zu machen und das... Ja, ist, glaube ich, immer so das I-Tüpfelchen, so ein bisschen.
Schon, kann man so sagen, ja.
Gut, wir haben 40 Minuten schon fast gefüllt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht noch ein Satz, Micha. Derby-Zeit ist immer wichtig. Wir wollen viele Fans haben. Welchen Satz oder welche kleine Motivationsspritze möchtest du unseren Fans, die vielleicht noch nicht sich ein Ticket gekauft haben und damit spekulieren, nach Herne zu fahren? Was möchtest du denen mit auf den Weg geben, dass man möglichst seinen Hintern hochbekommt und nach Herne fährt?
Ja, ich glaube, wenn man aus unserer Mannschaft sich sieht, wollen wir natürlich auswärts immer gewinnen. Und ich glaube, wenn die Fans da auch Bock haben, mal auswärts ein bisschen lauter zu sein als die Heimmannschaft, dann vielleicht mal noch 2, 3 Kollegen oder Freunde mitschnappen und ein bisschen Stimmung machen.
Also ihr habt es gehört, der Micha fordert euch auf, bringt jeden, den ihr in die Finger bekommen könnt, mit, damit wir eine gute Auswärtskulisse auf jeden Fall haben.
Genau.
Micha, ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen und zu sprechen. Wünsche natürlich dir persönlich weiter schöne Tore, auch wichtige Tore.
Ja.
Natürlich auch gerne am Freitag. Und darüber hinaus natürlich und viel Erfolg, dass ja diese Träume, die man so im Hinterkopf hat, die man nicht laut aussprechen darf, die man vielleicht im Hinterkopf hat, dass die irgendwann Realität werden und ja, wir den Zuschauerschnitt vielleicht auch dann noch weiter ankurbeln können. Ich glaube, alle haben in Duisburg Bock auf Eishockey, glaube ich.
Hoffentlich. Aber es scheint so auszusehen auf jeden Fall, ja.
Gut, Micha, vielen Dank.
Ich danke dir.
Das war Folge 13 von Late It. Ich hoffe, es hat euch und Ihnen gefallen. Episode 14, dann in 2 Wochen wieder. Und da seid mal gespannt, wer da mein Gast, meine Gäste sein werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Grüße aus dem Fuchsbau, euer Olli.
Tor Duisburg, wie sieht's aus? Seid ihr da?
Fort nach die Füchse, ganz stark. Und jetzt die Chance, einfach so. Tor!
Und wer macht es? Nano langsam bringt die Füchse in Führung. Ja, Wahnsinn.
Ist natürlich aufpassen, keinen Abseits zu holen.
Schieß! Nein, die Scheibe im Tor, Martin Szymański.
Late Hit, der offizielle Podcast der Füchse Duisburg.